30x Friends,
der Social Media Podcast von Steffi und Karim.
Ich finde, jeder muss kommunizieren und wenn du keine Zeit dafür hast, das selber zu machen, dann stell jemanden ab. Ja, 100%. Verweildauer, die da auch positiv bewertet wird im Algorithmus. Und warum ist das so? Das ist so, weil 90% aller LinkedIn-User passiv LinkedIn nutzen. Bedeutet, die sind, das sind Menschen, die gucken sich an, was wir drei hier machen und ganz viele andere, aber machen selber nichts. Das sind also stille Beobachter. Und weil das so viele sind und LinkedIn sich gedacht hat, so ey, wir wollen jetzt aber hier Steffi und Karim und Celine dafür belohnen, dass sie so geilen Content machen, auch wenn Leute sich nicht trauen zu kommentieren oder zu liken, sollen die trotzdem dafür belohnt werden. Deswegen wird dieser Verweildauer im LinkedIn-Algorithmus zum Beispiel auch berücksichtigt. Ich glaube auch am Ende seid ihr Menschen, die Unternehmen krass voranbringen, weil ihr im Prinzip auch wie Unternehmer seid in diesem Unternehmen. Und ja, ich glaube, genau solche Menschen braucht man halt. Also so, das sind so Leute, nach denen ich händeringend suche, weil das bringt eine Company voran und jemand, der sich auch so mit Leidenschaft darin wiederfindet, dass er das so wie sein eigenes Business sieht. Und wenn man die nicht hat, dann bleibt man halt stehen.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Und vielen Dank an dieser Stelle auch mal an euch, an all unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr euch so zahlreich unseren Podcast anhört und auch uns immer so tolles Feedback hinterlasst. Das freut uns richtig. Und wir haben heute eine wahre LinkedIn-Koryphäe hier zu Gast bei 30x Friends, nämlich Celine Flores-Villas. Hi Celine!
Hi!
Celine ist Gründerin der People Branding Company und zudem war sie LinkedIn Top Voice 2018 und 2019. Ja, und zudem ist Celine natürlich auch festes Mitglied unseres Netzwerks 30x Friends. Aber bevor wir dich jetzt mit allerhand Fragen löchern, begrüße ich auch mal ganz herzlich meinen Co-Host Karim. Hi Karim, wie geht's?
Moinsen Steffi und hi an alle Zuhörerinnen da draußen und vor allem natürlich auch hallo an Celine. Mir geht's heute prima. Und wie geht's dir, Steffi?
Ja, perfekt, würde ich sagen. Mir geht's auch gut. Danke dir. Karim, bevor wir ins Gespräch mit Celine einsteigen, magst du auch nochmal ganz kurz sagen, was es eigentlich mit unserem Netzwerk 30x Friends auf sich hat?
Ja, sehr gerne. Also, im September 2020 haben Steffi und ich das Netzwerk 30x Friends gegründet. Dieses Netzwerk richtet sich an Social-Media-Expertinnen aus dem DAX 30 und darüber hinaus. Und in einem ausgewählten Kreis von 36 VertreterInnen kommen wir alle zwei Monate im Roundtable zusammen und diskutieren über aktuelle Social-Media-Trends. Und neben den Roundtables gibt es ja jetzt auch diesen Podcast, in dem wir unsere Treffen zum Beispiel Revue passieren lassen. Und außerdem sprechen wir mit unseren Mitgliedern über ihr persönliches Fachgebiet. Und erst kürzlich haben wir einen neuen Aufruf gestartet, um ein paar neue Leute zu rekrutieren. Also meldet euch gerne, wenn ihr mal zu Gast sein wollt im Roundtable oder wenn ihr coole SpeakerInnen kennt. Jetzt aber nochmal zu dir, Celine. Cool, dass du heute hier am Start bist und natürlich Rede und Antwort stehst. Ich sag mal, von dir kann man ja auch sehr viel lernen und wir freuen uns wirklich total, mit dir jetzt heute über Personal Branding, LinkedIn und natürlich auch über das Thema Gründung zu sprechen. Jetzt ganz viel geredet, aber zu deiner Person. Stell dich doch mal kurz vor und erzähl den Leuten mal, wer du eigentlich bist.
Ja, danke für die super Intro. Ihr habt ja schon eine ganze Menge erzählt und ich bin stolz, Teil zu sein von eurem 30x Friends, von eurem Programm, von der Initiative. Es ist auf jeden Fall extrem cool, weil man aus verschiedenen Branchen, auch von verschiedenen Plattformen da jedes Mal Input erhält und da muss ich sagen, das möchte ich nicht mehr missen. Also da an der Stelle schon mal großes Chapeau für das, was ihr aufgebaut habt. Zu mir, Celine, richtig, genau. Ganz aktiv auf LinkedIn. Vielleicht kennt der ein oder andere mich ja sogar schon von der Plattform und folgt mir da. Wenn nicht, dann holt das bitte ganz schnell nach. Spaß beiseite. Ich bin da jetzt seit 3 Jahren aktiv und baue diesen Account natürlich für mich selber auf, aber gebe eben mittlerweile auch die Learnings, die ich da gesammelt habe, von eben 300 Kontakten bis heute auf über 95.000 Kontakte auf LinkedIn, gebe ich jetzt eben auch weiter an Teams, an Unternehmen, an Gründer, an CEOs, an jeden, der das braucht und sich da einfach sichtbarer in der Businesswelt positionieren möchte. Also das ist meine Motivation, meine Leidenschaft, einfach mehr Leute zu befähigen, auch ihre Botschaft in die Welt zu tragen. Und ich denke, da ist LinkedIn eine unheimlich starke und mächtige Plattform für, sei es in der Kundenakquise, sei es um neue Talente und Mitarbeiter zu gewinnen oder auch einfach um sichtbar zu werden, für die Unsichtbarkeit auch zu schaffen für wichtige Themen. Und das mache ich jeden Tag und mit vollem Herzblut, oft auch 18 Stunden am Tag. Also ich bin eine von diesen Verrückten,
so wie Elon Musk, hört sich ein bisschen so wie Elon Musk an. Der arbeitet auch immer so lang.
Das ist halt so, wenn man so seinen Job oder seine Leidenschaft zum Job macht, dann ist es, glaube ich, ein großes Privileg, nenne ich es jetzt einfach mal. Ich bin froh, dass ich das machen kann, ja.
Cool. Also das klingt doch auf jeden Fall schon mal richtig spannend und wir kennen uns ja auch über LinkedIn. Das finde ich immer ganz cool, wenn man da auch aus digitalen Beziehungen echte Beziehungen macht. So, das ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Und da kann man ja auch gut verfolgen, wie krass du durchgestartet bist. Und wir gehen nachher auch gerne nochmal auf deine Brands ein, die du gegründet hast. Aber vielleicht erzählst du nochmal kurz, wie so ein typischer Arbeitsalltag, den gibt es wahrscheinlich gar nicht, aber wie der bei dir aussieht als Gründerin.
Ja, du hast es schon gesagt, den gibt's deshalb nicht, weil ich sage immer so, hey, wenn ich nur Gründerin wäre oder nur Speakerin und Influencerin, dann wäre, glaube ich, mein Leben ganz einfach, aber ich versuche so beides gleichzeitig zu machen. Bedeutet, auf der einen Seite baue ich ein Team auf und manage das natürlich auch, also ich bin eine ganz normale Geschäftsführerin und auf der anderen Seite bin ich halt ein Showmaker, der sowohl auf LinkedIn eine Show macht und auch im echten Leben natürlich über viele Bühnen in Deutschland und Europa husche. Und das ist eher das, was das ist das, was meine Nerven oft strapaziert, weil immer eins so ein bisschen aus meiner Warte heraus leidet immer eins so ein bisschen und das stresst mich dann natürlich und deswegen habe ich auch lange Tage. Aber ja, wenn so ein Tag normal ist zum Beispiel, dann arbeite ich extrem gerne im Homeoffice und bin so ein digitaler Nomade. Also ich arbeite im Homeoffice oder in einem Coworking Space oder sonst wo ich gerade rumsitze und fange auch relativ früh an. Also naja, was heißt früh? Ich bin so ab 7.45 Uhr, 8 Uhr bin ich eigentlich am Laptop und nutze die erste Stunde, bevor dann um 9 Uhr spätestens irgendwie die E-Mails reinprasseln und dann habe ich auch morgens tatsächlich gar keine Meetings. Das ist auch eine Policy in unserem Team. Mit Celine gibt es kein Meeting vor 14 Uhr, was ich eben arbeiten will. Und wenn man die ganze Zeit nur hier einen Anruf und da eine E-Mail und hier und das und das und das, dann kommt man halt irgendwie nie in so eine Tiefarbeitsphase. Und das ist für mich ganz wichtig, das irgendwie vormittags zu erledigen. Und dann ab 14 Uhr stürze ich mich in Calls bis irgendwie abends 22 Uhr. So, das ist so mein Daily Business.
Also Steffi, ich habe jetzt schon mal ein Learning, weil wir ja auch ganz viele Termine am Tag immer haben bei der Arbeit. Vielleicht sollten wir auch sagen, vor 14 Uhr keine Regeltermine mehr oder so.
Das habe ich mir auch gerade direkt als Inspiration hier so angehakt.
Ja. Ja, cool. Nee, cool. Aber das ist jetzt ein kleiner Einschwenker, aber ihr habt ja auch letztens, glaube ich, aus dem Urlaub heraus irgendwie Meetings gemacht oder kreativ gearbeitet, kann das sein? Oder hatte ich das falsch gesehen auf LinkedIn?
Das kann sein, Karin. Ja, das hast du richtig gesehen. Genau, weil wir haben eine Workation gemacht, weil ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal ein Punkt, der ungewöhnlich ist. Das ganze Unternehmen ist remote aufgebaut bei mir. Also ich meine, wir sind jetzt so ein kleines Team, ne? Das ganze Unternehmen. Wir sind jetzt keine 100 Leute, sondern wir kratzen jetzt so an der 10, aber wir sind auch erst ein Jahr überhaupt existent. Also genau, und wir sind in ganz Deutschland verteilt, also sitzen in verschiedenen Städten. Deswegen auch diese Coworking-Pässe. Wir gehen eben in die Design-Offices, weil das für uns das beste Konzept ist, ne? Da die Möglichkeit zu haben, in jeder Stadt zu arbeiten. Und das bedeutet halt für mich als Gründerin, um diesen Team-Spirit zu kreieren, muss es natürlich auch die reale Begegnung geben. Und weil wir das eben nicht in unserem Alltag haben, haben wir uns vorgenommen, alle 3 Monate ein Team-Event zu machen. Und das geht dann so zwischen 3 bis 5, 6 Tagen, wo wir uns dann sehen und wo wir eben teilweise arbeiten, aber auch vor allen Dingen ganz viel Zeit miteinander verbringen. Und wir haben das jetzt zum zweiten Mal gemacht und ich muss so lachen, weil wir haben diesmal tatsächlich fast gar nicht gearbeitet. Also wirklich shame on us. Wir haben nichts hingekriegt und nichts gebacken bekommen. Weil wir uns halt, ne, wir sehen uns halt 3 Monate nicht und dann sieht man sich 5 Tage und wir sind echt auch alle in diesem Unternehmen wie Freunde, weil wir so 100%ig auf einer Wellenlänge sind, dass dann natürlich so viel Nachholbedarf besteht, dass ich mir jetzt fürs nächste Mal vorgenommen habe, uns nichts vorzunehmen. Also wir werden nächstes Mal gar nicht arbeiten, sondern nur Teamtag machen, also oder nur ein Teamwochenende. Ich glaube, das haben sich dann auch immer alle verdient nach diesem Hustle, wenn wir uns dann wiedersehen, auch einfach mal Stift fallen zu lassen und nichts zu tun und nur zu quatschen.
Es tut ja auch mal gut, dass man sich in Real Life wieder sieht. Also in den letzten 18 Monaten haben wir alle auch genug digital gearbeitet. Also das muss auch mal sein, finde ich. Gibt es dann so Menschen auf deinem Weg, die dich auch inspiriert haben? Also eigentlich hat man immer so Menschen, die man als Vorbild vielleicht sieht. Aber wer war das vielleicht bei dir und warum?
Ja, oh, da gibt es viele Namen, die mir zu verschiedenen Themen einfallen. Also ich habe nicht so das eine große Vorbild, dem ich nachahme. Deswegen zum Beispiel für mich funktioniert ja auch Influencer-Marketing überhaupt gar nicht. Ich habe noch nie ein Produkt von einem Influencer gekauft, weil ich irgendwie uninfluencebar bin, nenne ich es mal so. Sondern ich habe so für verschiedene Themen Leute, die ich extrem spannend und cool finde und da halt zu denen aufschaue. Und um da ein Beispiel zu geben, also gerade diesen Teamaufbau, das ist für mich jetzt ein Thema, was super neu ist. Ne? Ich habe was ganz anderes studiert. Ich habe irgendwie Kommunikationswissenschaften studiert, nichts BWL-mäßiges. Also ich habe mich mit solchen Themen wie Liquiditätsplanung, I don't know what, vorher nicht auseinandergesetzt. Und jetzt seit einem Jahr als Gründerin mache ich das natürlich und muss das auch machen. Und es sind für mich neue Themen und da auch die richtigen Mitarbeiter zu finden. Ich hätte nie gedacht, dass das so unheimlich schwierig ist. Und da ist zum Beispiel für mich der Björn Schaper von Neiro, ein Sparringspartner und auch eine Inspiration, der mit mir zusammen auch diese Show umsetzt, 45 Dive in Köln. Der hat eben auch im Team, ich glaube, es sind über 60 Leute und die, wenn man da hinkommt, merkt man so richtig, die haben einfach so einen geilen Spirit in dieser Company und die haben irgendwie immer gute Laune und ich fühle mich da jedes Mal so wohl und das ist für mich so, hey, genau so einen Spirit möchte ich in meiner Firma auch haben und deswegen tausche ich mich da mit ihm einfach auch aus und frage ihn auch bei so Entscheidungen, hey, passt die Person in mein Team? Ja, nein. Wie entscheide ich das? Wie führe ich auch dann solche Gespräche, wenn es mal eben nicht passt und irgendwie kompliziert ist und unbequem ist? Das ist natürlich dann auch Teil eines Gründers oder eines Geschäftsführers oder ja. Und da hilft er mir extrem und ist für mich Sparringspartner. Das ist jetzt so ein Beispiel. Und dann, wie gesagt, zu allen Themen, irgendwie zu Ad-Kampagnen, zu dem, das, gucke ich immer, dass ich da mit den Experten spreche, die wirklich in dem Bereich eine Expertise haben. Weil ich glaube einfach nicht, dass jeder in allem gut ist, sondern ich pick mir für alle meine Themen die raus, von denen ich denke, die sind am allerbesten in genau dem einen Punkt.
Gut. Ich glaube auch, dass es tatsächlich variiert. Man hat mal so die Ikonen, sage ich mal, wo man irgendwie so coole Sprüche, coole Arbeitshaltung und moralische Sachen gut findet. Und ich glaube, dann aber noch wichtiger sind tatsächlich die Vorbilder, die man im Alltag hat. Ob das jetzt ein Vorgesetzter mal war oder eine Vorgesetzte oder, wie du schon sagst, so Businesspartner oder so, ne, die da eine coole Haltung haben. Also ich finde zum Beispiel auch, wenn ich auf Social Media viel rumscrolle, und da kommen wir dann auch zum nächsten Thema LinkedIn, dass man halt sehr viel Inspiration mitnimmt. Und das finde ich halt auch sehr spannend, weil man muss jetzt nicht von einer Person, aber von dem Content kann man inspiriert werden, finde ich sogar. Finde ich auch ganz
total
cool.
Total, stimmt, ja. Wie geht's denn euch eigentlich? Darf ich mal die Rückfrage stellen? Wer sind denn da so eure Vorbilder für verschiedene Themen? Oder habt ihr sogar so eins, wo ihr so sagt, so, hey, da muss ich echt sagen, so würde ich an jedes Posting oder an jeden Satz einen Check machen, sehe ich echt genauso. Gibt es da so jemanden bei euch?
Ich muss auch sagen, ich habe das gar nicht so in einer Person. Natürlich finde ich irgendwie Sprüche von Simon Sinek cool oder sowas. Ne? Ja, aber das ist jetzt nichts, was mich jetzt im Alltag so beschäftigt. Ich hatte ganz tolle Chefs oder habe jetzt auch immer noch einen tollen Chef, wo ich mir einige Herangehensweisen so abgucke, würde ich sagen, als Vorbild, den ich auch fragen würde, wenn ich irgendwie Ratschlag brauche und sowas. Das sind so für mich die Alltagsvorbilder, die ich da habe. Und da habe ich auch für jede verschiedenen Themen dann quasi, wie du auch, so die 2-3 Leute, die ich da immer wieder kontaktiere.
Und wie geht's dir, Steffi?
Mir geht's gut, wie eben schon gesagt.
Ja, nochmal, jetzt mal. Nee, also ich finde zum Beispiel Gary Vaynerchuk natürlich bei Social Media ist so eine Koryphäe einfach. Also das finde ich immer wieder cool, von dem da Sachen zu lesen, auch wenn manche Sachen natürlich fragwürdig sind. Aber einfach mal so als Inspiration, was man draus macht, kann man ja selbst entscheiden. Und wie Steffi auch sagt, also ich würde auch immer gucken, was für Chefs man hatte, weil wenn man da lange geblieben ist, dann haben sie einen ja irgendwie gehalten und es hat ja irgendeinen Grund, ne? Und ich kann von meinem Job jetzt sprechen, also da bin ich jetzt auch 5 Jahre. Also es hat ja einen Grund, warum ich so lange da bin. Ich könnte ja auch woanders hingehen, ich hatte viele Angebote so. Aber ich finde es halt cool, wenn man sich weiter inspirieren lässt und auch an diese Menschen glaubt. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen Inspiration, dass man deswegen auch treu und loyal ist, ne? Aber ich finde auch, Steffi ist für mich ein Vorbild. Warum? Weil sie noch sogar vor mir angefangen hat, Personal Branding und Social Media so aktiv voranzutreiben, auch auf persönlichen Kanälen. Und das passt jetzt auch sehr gut zu dir, Celine, weil du da ja auch sehr aktiv bist. Steffi kenne ich jetzt ja schon ein bisschen länger auch. Ich würde sagen, sonst, Steffi, wollen wir zum nächsten Blog einfach übergehen, oder?
Ja, wir sind ja jetzt mittendrin eigentlich schon im Thema Personal Branding, ne? Und wie man als Person sichtbar wird in diesen sozialen Medien. Und gerade da, auf diesem Themengebiet, bist du ja eine absolute Expertin auch, Celine. Welchen Stellenwert hat Personal Branding denn in deinen Augen heutzutage? Ist das nur ein Buzzword, nur ein Hype, der vorbeigeht, oder muss sich wirklich jeder damit beschäftigen?
Ich denke, damit muss sich wirklich jeder beschäftigen. Das ist in meinen Augen unsere digitale Identität, unsere digitale Visitenkarte. Das ist das, was man findet über dich da draußen, wenn man dich googelt. Und für mich gibt es halt zwei Optionen. Entweder du lässt halt andere entscheiden, was man über dich liest, über dich hört und über dich sagt, auch im Internet. Oder du hast Option 2 und das bedeutet, dass du es selbst in die Hand nimmst und deinen Online-Auftritt, deine Personal Brand in der Online-Welt selbst gestaltest. Und ich finde, da sind wir in der Verantwortung jetzt gerade als Digital Natives, aber auch grundsätzlich vor allen Dingen als als Berufstätige, auch als berufstätige Gesellschaft, unsere professionelle Personal Brand da draußen zu pflegen und das eben in die Hand zu nehmen und aktiv und proaktiv mitzugestalten, was da draußen über uns kursiert. Also unfassbar wichtig.
Ja, also würde ich auch total unterschreiben. Ich denke auch immer daran, so früher war es gar nicht möglich, so die Dinge zu kommunizieren, die man eigentlich sagen will. Wenn ich da jetzt an irgendwelche, weiß ich nicht, Top-ManagerInnen denke, die dann vielleicht eine Pressekonferenz einberufen haben oder auf Zeitungen angewiesen sind, die über einen geschrieben haben und dann war es vielleicht trotzdem das Falsche. Es sind so viele Möglichkeiten, die die sozialen Medien jetzt so geben und jeder kann so sein eigener Autor sein. Und trotzdem gibt es ja immer wieder auch Kritiker, die sagen, ja, ihr postet dann da Bilder von euch, wo ihr drauf seid, Personal Branding, das ist doch alles nur Selbstdarstellung. Was entgegnest du diesen Kritikern denn?
Ich denke, da unterscheiden sich vor allen Dingen die Plattformen extrem und da unterscheidet sich in meinen Augen auch LinkedIn von Instagram total. Und muss sagen, dass es eben, wie Karim hat es gerade schon angesprochen, er sieht LinkedIn als Inspirationsquelle. Ja, wohl nicht, weil jeder da einfach nur über sich selber berichtet, sondern wenn er oder sie das tut, immer in Verbindung auch mit Learnings, mit Erfahrungsberichten, aus denen du dann wiederum deine Inspiration ziehen kannst. Und ich finde, das ist eben genau der Unterschied und das sage ich auch immer allen Menschen, die ich trainiere, sei es der CEO oder ist es irgendwie ein Software-Engineer, die wir auch coachen, auf LinkedIn aktiv zu sein. Da sagen wir immer, hey, dein Post muss einen Mehrwert bieten. So, es reicht eben auf LinkedIn nicht, ein nices Foto zu posten und darunter zu schreiben, so gerade on Vacation und Sonne-Emoji, so wow. Ja. Nee, das bringt es eben nicht, sondern da erfordert LinkedIn mehr und vor allen Dingen auch mehr Tiefgang. Und das, finde ich, ist das extrem coole an dieser Plattform. Und das versuchen wir natürlich auch vor allen Dingen zu coachen, weil nur dann bleibt die Plattform auch so cool. Wenn das jetzt anfängt, dass jeder sich nur noch selbst darstellt, dann ist in meinen Augen auch so die Zukunft von LinkedIn als cooler Plattform in Gefahr, weil genau das macht ja gerade den Unterschied.
Was ich an der Stelle noch mal kurz ergänzen will, was mich ja total nervt, ich glaube, das geht uns dreien so, ist, wenn immer mehr Leute LinkedIn wie Instagram behandeln und dann
oder
wirklich
Facebook.
Oder Facebook oder Twitter, wie die alle heißen, da irgendwie einen halben Satz nur hinschreiben und da will er machen, weil es machen leider immer mehr. Unabhängig jetzt mal von der Performance, das hasse ich. Warum? Weil es kann man vielleicht mal machen, wenn es irgendwie passt, ne? Aber das sollte nicht das sein, womit du dich definieren willst. Und ich glaube, auch langfristig werden diese Leute nicht Expertise darstellen. Und das finde ich bei uns dreien sehr gut, dass wir auch lange Status-Post machen auf LinkedIn, Mehrwert bieten und auch persönliche Meinungen reingeben, ne?
Genau, und das finde ich aber nochmal wichtig, was du gerade auch gesagt hast. Es kommt drauf an und mal kann man das machen. Weil das ist, witzigerweise hatten wir es genau heute. Wir machen ja eben auch Corporate Influencer Trainings, heißt, wir trainieren ganze Teams in der Firma. Und da kommt oft diese Frage und sie kam heute: Celine, muss es denn immer so ein langer Text sein? Mhm. Und ich muss sagen, es kommt schon auf den Content an, ne? Also es gibt auch wirklich Videos, Texte oder vielmehr Bilder, die man nicht so sehr betexten muss. Und um Beispiel zu nennen, ich glaube, letzte Woche so ein Video gepostet von diesen Boston Dynamics Robotern, diese Hunde, diese humanoiden Roboter, diese Hunde, die dann so laufen können und so. Ich glaube, die hat jeder gerade wahrscheinlich bildlich vor dem Auge. Und habe da auch nur einen Dreizeiler drüber geschrieben, weil dieses Video hatte so eine starke Strahlkraft und so eine Aussagekraft an sich, dass es eben nicht mehr der lange Text sein musste, zumal wir alle schon diese Roboter kennen, wissen, von wem die sind, wissen, was die können. Und dann reicht auch manchmal so ein kurzer Abbinder und irgendwie ein Verweis auf irgendeinen Artikel, eine Quelle oder was auch immer. Also es kann schon sein, dass das auch funktioniert, aber du hast recht, auf Dauer immer nur in der Kürze und immer nur irgendwie den gleichen Style und immer irgendwie nur noch ein kurzes Foto dazu. So, das ist es eben nicht so. Es kann hier und da passen, aber das ist keine dauerhaft sinnvolle Strategie.
Es gibt ja, es gibt nämlich, da fallen mir nämlich auch Leute ein, die nehmen zum Beispiel Content von woanders her und die posten immer nur einen Satz dazu. Und denke ich mir, es ist ja schon ein fremdes Bild, was in manchen Sachen bei Zitaten okay ist. aber dann immer noch nur einen Satz dazu, ohne mal wirklich was mit deiner Meinung einzuordnen, das ist einfach zu wenig. Also da können wir auch wirklich Instagram nutzen, anstatt sowas. Aber sorry, ich will jetzt nicht den Rahmen bei diesem Thema sprengen.
Ja, alles gut. Ich finde auch, dass durch so einen Satz und so lernt man auch die Person nicht kennen. Und es muss ja irgendwo auch einen Grund geben, warum man diesen Personen dann folgen will oder sich vernetzen will. Und wenn ich da immer nur einen Satz lese, lerne ich die Meinung nicht kennen, lerne ich die Haltung nicht kennen. Und das ist für mich dann auch nochmal so ein Differenziator, ne?
Ja, und man sieht auch, dass da nicht so viel Mühe da drin steckt. Ja, genau. Und was ich nämlich auch finde, ist, wenn man jetzt mal so überlegt und sich so, ja, zurücklehnt und mal so die Augen schließt und sich überlegt oder fragt euch mal, was war das letzte Bild, was ich von jemandem gesehen habe, den ich danach in Realität getroffen habe und gemerkt habe, ey, der sieht anders aus, der wirkt anders, der spricht anders, als ich es irgendwie im Kopf hatte. Und ich glaube, wir alle, uns allen fällt so eine Person ein, wo wir so denken, ey, das wurde komplett, also Social Media oder das Foto hat das irgendwie für mich anders suggeriert. Weshalb ich auch immer wieder sage, hey Leute, greift auch mal zum Video als Format auf LinkedIn. Weil nirgendwo kann eine Person so authentisch sich zeigen und wiedergeben wie in einem Video. So ein Video, da erlebst du eine Person wirklich, wie sie in Realität ist. Und das kannst du mit einem Foto nicht abbilden, das kannst du mit einem Text nicht abbilden, das kannst du mit einem Artikel nicht abbilden. So. Und deswegen sage ich immer, hey Leute, es kann nicht nur das Foto sein, es kann nicht nur der Artikel sein, es braucht auch hin und wieder ein Video. Also das ist, finde ich, auch ganz wichtig, auf LinkedIn mal zu betonen, dass es gerade dieser Medienmix an Formaten ist, der den Unterschied macht. Und ich glaube nach wie vor, ich wäre nicht so erfolgreich auf LinkedIn geworden, wenn nicht Leute mich auch in Videos erleben würden und ich dadurch total greifbar nahbar bin. Man kann mich wirklich erleben auf dieser Plattform. Und ich finde, das ist auch nochmal ganz wichtig, dass es Personal Branding erfolgt hat, auch auf verschiedenen Arten der Rezeption und auf verschiedenen Medienformaten.
Ja, total. Und das unterstreicht dann nochmal die komplette Glaubwürdigkeit, wenn man den Menschen mal reden gehört hat, mal gesehen hat und so weiter. Und nicht umsonst bist du ja von LinkedIn auch ausgezeichnet worden als Top Voice, haben wir ja eben schon mal erwähnt. Wie bist du denn Top Voice geworden und was hat dir das gebracht? Magst du den ZuhörerInnen mal so ein paar Tipps geben?
Ja, super gerne. Ja, wie bin ich das geworden? Ich habe auf einmal so eine Nachricht bekommen von LinkedIn und wurde da benachrichtigt mit, hey, füll bitte diesen Fragebogen aus. Du bist eventuell unter den Top Voices. Das war jetzt vor, mittlerweile 3 Jahren das erste Mal. Ich habe das ja zweimal darf ich mich rühmen mit diesem Titel. Und als diese E-Mail kam, bin ich natürlich total aus dem Häuschen gewesen, weil ich muss das mal kurz in den Kontext einordnen. Ich war damals noch Studentin im Master. Ich hatte also nicht mal mein Masterzeugnis in der Tasche. Ich habe nicht mal in Vollzeit irgendwo gearbeitet und hatte nicht ein Jahr Arbeitserfahrung auf der Uhr. Und dann kam diese E-Mail. Und das war natürlich für mich der Obergau. Also das war wirklich richtig cool. Und ich bin wochenlang dann verrückt durch mein Zimmer gerannt und habe gedacht, hoffentlich klappt das jetzt. Und dann kam wirklich diese Auszeichnung. Da wurde ich dann eben rewarded neben Leuten wie dem, so jemand wie eurem CEO, dem Tim Höttges, oder neben anderen krassen Unternehmerpersönlichkeiten, die natürlich, einfach einen ganz anderen Track Record haben als ich und ganz andere Referenzen und ganz andere Titel und Namen haben, und war da so als Masterstudentin irgendwie so mittendrin. Und das war natürlich eine super große Ehre und hat mich krass gefreut. Und am Ende, was hat mir das gebracht? Auch dann das zweite Mal noch, ein Jahr später, ist insofern, also ich glaube, das hat mir vor allen Dingen gezeigt, dass sich meine Arbeit lohnt, dass das gesehen wird, dass das war für mich einfach auch so eine Auszeichnung, ich habe da so viel Arbeit reingesteckt, die ich irgendwie auch so ein bisschen brauchte, um so diese Ermutigung zu haben, so, ey, das macht alles Sinn, was du dir da ausgedacht hast und was du da machst. Aber was mir das jetzt zum Beispiel follower-technisch gebracht hat, würde ich jetzt sagen, nicht viel, oder ich würde das jetzt mal bezweifeln, dass ich da irgendwie einen riesen Follower-Boost bekommen habe. Und das siehst du auch an anderen Top-Voices. Es gibt auch LinkedIn-Top-Voices, die hatten irgendwie 2000 Follower und die haben heute 2500 Follower oder so. Also die haben kaum eine Steigerung und haben eine ganz andere, ich sag mal, Wachstumskurve hingelegt als ich. Also insofern heißt das in Konsequenz, dieser Titel bringt einem nichts an Reichweite oder an mehr Klicks, mehr Likes, mehr Followern, sondern das ist wirklich eher so eine Ehrenauszeichnung, sag ich mal. Und für den Wachstum bist einzig und allein du mit deinem Content verantwortlich. Also auf der Ebene würde ich sagen, hat mich das jetzt nicht vorangebracht, sondern es war echt der Content und da auch die Kontinuität.
Ja, da wollte ich nämlich auch gerade sagen, ja, wirklich kontinuierlich dabei. Hast du dir dann für dich selber auch so eine kleine LinkedIn-Strategie zurechtgelegt? Also wie oft Posts von dir kommen sollen, wann, welche Uhrzeiten, mal Bild, mal Video, wie du eben schon gesagt hast. Hast du da so einen Redaktionsplan oder wie läuft das bei dir?
Ja, 100%. Also eine kleine Strategie, davon kann man gar nicht sprechen. Wir haben einen Masterplan. Nee, also wirklich, ich habe auch, als ich angefangen habe, das war ja der Joke, ich zeige auch heute Leuten voll gerne meine Unterlagen dazu, weil als ich angefangen habe, vor ja eben 3 Jahren, habe ich wirklich mich hingesetzt, 6 Wochen lang, und habe so jedes Wochenende genutzt und so wirklich so einen Strategieplan gemacht. Ich habe für mich selber als Person den Simon Sinek Why How What Circle ausgefüllt. Ich habe so Personas gebildet. Ich habe überlegt, zu welcher Persona am besten welcher Content passt. Habe so Beispielpostings entwickelt in Kategorien, in denen ich arbeiten will, und habe das alles gemacht, bevor ich angefangen habe. Und das ist jetzt so lustig, wenn ich da drauf gucke, weil das ziehe ich letztendlich bis heute irgendwie so durch und hat auch gezeigt, dass es echt auch Sinn macht, sich da einen Fahrplan zu entwickeln. Ich glaube nicht, wenn ich einfach so drauf losgemacht hätte, also kann natürlich auch erfolgreich werden in dem einen oder anderen Fall, aber ich glaube, das ist schon so dieses, ja, dieses Kalkulierte, wie ich da auch rangegangen bin und diese Strategie eben auch ja geplant habe und dann umgesetzt habe. Und das ist ja auch das, weshalb wir jetzt heute das auch für viele andere umsetzen können, ne? Weil wir halt genau solche Strategy Maps entwickeln für Personal Brands, Tonalitäten, Themen, ne? Für welches Thema willst du stehen, warum kannst du dafür stehen, auch für welche weicheren Themen nimmst du mit rein, mit welcher Meinung möchtest du dich positionieren. Das sind alles Sachen, die echt einmal strategisch durchdacht werden müssen, bevor man da rausgeht und irgendwas macht. Und auch bewusst zum Beispiel übrigens auch Themen wegzulassen, ist auch eine Sache, ne? Also das ist auch wichtig, dass man nicht alles, was zu einer Person gehört, auch nach außen kommunizieren muss, sondern man kann auch Themen, ich sag mal, schlucken. Genau, und das machen wir natürlich heute auch, wenn wir Leute coachen und betreuen und die Accounts von denen übernehmen, weil das machen wir auch. Wir sind ja auch Ghostwriter für einige Gründer und CEOs, CEO-Accounts auf LinkedIn.
Jetzt kommen die großen Geheimnisse hier raus.
Ja, aber ich darf natürlich nicht verraten, bei wem. Aber ja, genau, das ist natürlich auch eine Sache, die wir machen. Und ja, dazu braucht man eine Strategie, gerade wenn man das für jemand anders macht. Und auch einen Redaktionsplan haben wir klar, auch klar, genau. Also da haben wir ja Postings, die durch verschiedene Phasen wandern, von einer Idee über die, dann entscheiden wir ja, nein. Wenn dann Check dran kommt, kommt es in Phase 2. Das ist dann die Umsetzungsphase. Und wenn dann Check dran kommt, dann kommt es in die Spalte für fertig zur Veröffentlichung. Und dann heißt es, daraus kann ich auswählen und dann gucken, wann ich was einplane. Und ja, das ist wichtig, um da erfolgreich zu sein, bin ich mir sicher, ja.
Ich glaube einfach, dass es auch wichtig ist, dass jeder seinen eigenen Weg findet, ne? Also, dass man auch so ein Way of Working findet für sich, also wie man jetzt im Arbeitsalltag, also manche, wie, also zum Beispiel Steffi und ich, wir haben das ja on top zu unserer Arbeit, machen wir das ja. Das heißt, wir müssen es ja irgendwie integrieren. Wir setzen uns natürlich auch immer hin, mal am Abend, am Wochenende und schreiben schon mal Sachen vor, wissen, auf welchen Events wir sind und sowas. Aber ich glaube, jeder muss einfach gucken, wie das in den Arbeits- oder Lebensalltag passt. Das finde ich schon mal wichtig. Und ich glaube auch einfach so, die Themen, wie du schon sagtest, die kristallisieren sich auch so ein bisschen heraus mit der Zeit. Und da sollte man, finde ich, dranbleiben. Also das finde ich wichtig. Und ich finde es auch gut, dass man auf Qualität achtet und jetzt nicht nur auf Masse geht. Das ist ja auch so eine Strategie von einigen Menschen, dass man nur auf Masse geht. Ich finde, dann geht auch was verloren. Ich könnte jetzt auch jeden Tag 10 Posts machen auf LinkedIn, aber ich mache es dann lieber so, dass ich ein paar Posts die Woche mache und dann sind es auch Themen, hinter denen ich wirklich stehe und nicht, wo ich einfach irgendwas mache. Ich finde, man hat so Side-Content und man hat so Haupt-Content. Und wenn man das langfristig für sich hat, ich glaube, dann ist eine gute Mischung auch, ne?
Wir haben ja jetzt viel darüber geredet, selber so zu posten, wie man seine Strategie aufsetzt und so weiter. Aber die zweite Seite von dem Ganzen ist ja auch die Reaktionen, die man so bekommt auf die eigenen Postings, ne? In der letzten Zeit ist das, glaube ich, verstärkt gewesen, auch generell in den sozialen Medien, dieser ganze Hass im Netz, hat man ja schon oft gehört. Hast du damit auch zu tun, Celine, in deinen Kommentaren, dass dir da auch echt scharfe Kritik entgegenkommt?
Ja, jein. Also ich würde mal sagen, es ist nicht so rough wie auf Facebook oder vielleicht Twitter hin und wieder. Es ist, glaube ich, nicht so extrem auf LinkedIn, weil man muss ja schon auch nochmal sehen, auf LinkedIn sind wirklich die meisten User mit ihrem wirklich realen Namen unterwegs. Plus aktuell bewegen sich da halt auch noch, sag mal, Großteil der Menschen da sind Akademiker. So. Da grundsätzlich ist schon mal irgendwie so, ist es nicht so hau drauf mäßig, sondern immer sehr konstruktiv. Das ist, macht, am Ende bringt das einfach die Zielgruppe mit, die auf der Plattform vorrangig unterwegs ist. Natürlich gibt es immer Ausnahmen. Zum einen aber eben auch der Fakt, dass du da einfach wirklich mit deinem echten Namen unterwegs bist und auf Facebook halt irgendwie viele Trolle da unterwegs sind, die unter eben nicht ihrem realen Namen da ihren Unfug treiben. So, das ist schon mal ein Unterschied. Deswegen würde ich sagen, ist es nicht so rough. Nichtsdestotrotz kommt bei mir auch unter jedes zweite Posting irgendwie mal was, was Doofes, was aber ja in, mit was Doofes meine ich jetzt wirklich was, ja, Trolle. Unkonstruktiv. Ja, wobei, genau, also jeder zweite Post, nee, würde ich nicht mal sagen, es ist weniger. Wenn es wirklich, wenn wir wirklich über so richtige, unverschämte Sachen reden, ist es echt selten so. Es ist unter jedem Post ist ein kritischer Kommentar und das ist aber auch richtig und gut so. Und ich habe noch nie mit zwei mini kleinen Ausnahmen in den letzten 3 Jahren einen Kommentar gelöscht. Und das finde ich auch extrem wichtig. Und ich sehe das auch immer wieder, dass es hier und da mal heißt, ah, Celine, mega cool, dass du diese Kommentare zulässt, auch wenn die sich extrem gegen deine Meinung stellen, weil darum geht es ja, es geht ja um einen Austausch und es darf auch so sein, dass wir verschiedene Meinungen haben. Mhm. Und dann wird auch oft kommentiert, ja, ich habe letztens bei irgendwem anders kommentiert, der auch ein ziemlich großes hier auf LinkedIn und der hat meinen Kommentar gelöscht. Also da sieht man auch mal, wie unterschiedlich auch andere, vielleicht sogar LinkedIn Top Voices, damit umgehen. Und da muss ich echt sagen, finde ich nicht gut. Also ich finde nicht gut, Kommentare zu löschen und anderen den Mund zu verbieten, nur weil du als Creator die Möglichkeit dazu hast, diesen Kommentar zu entfernen, sondern das muss man halt aushalten. Also wenn du dich da draußen positionierst und wenn du da in das Rampenlicht trittst, dann musst du auch damit klarkommen, dass Leute das nicht gut finden und dass sie sich gegen dich wenden. So. Und das muss man irgendwie ertragen oder auch einfach seine eigenen Wege finden, damit umzugehen. Und die habe ich für mich gefunden und würde halt, solange es nicht beleidigend und diskriminierend oder sonst irgendwas in irgendeiner Art und Weise ausfällig wird und unter die Gürtellinie geht, lasse ich das dann auch zu und lasse das so stehen. Und das finde ich extrem wichtig.
100%. Also ich verstehe auch nicht nur bei Personen das nicht, sondern auch bei Unternehmen, die Kommentare löschen. Also der Diskurs muss da sein. Wer ausstreibt, muss auch einstecken können. Ja, würde ich einen Haken dran machen. Ich überlege gerade nur so, aus eigener Erfahrung auch in den letzten Monaten habe ich verstärkt ein paar Leute so auf LinkedIn wahrgenommen, die auch mit Klarnamen sind. Ich habe auch ein paar Möchtegern würde ich gar nicht sagen, sogenannte CEOs gesehen, die dann auch wirklich teilweise aber so am Thema einfach vorbeigeschrieben haben. Ja. Also wirklich, wo die nicht nur persönlich werden, sondern auch, weil die Spam, weißt du, die wollen Aufmerksamkeit. Ja. Sie reden davon, dass man selber Aufmerksamkeit erhaschen würde durch seine Posts und polarisieren würde. Aber durch ihre Kommentare, die sie schreiben, bedienen sie genau das Feld und die wirklich schreiben immer ähnliche Sachen. Mir fallen jetzt ein paar Namen ein, die werde ich natürlich auch nicht nennen.
Mir auch.
Aber
jetzt, wo du sagst, mir auch.
Aber das finde ich halt irgendwie auch interessant, weil du ja sagtest, Klarnamen, dass den Leuten entweder scheinbar egal ist, weil die Community springt da ja auch rein. Ne? Also ich habe immer viele Leute, die sagen, hä, was redest du da von wegen oder immer du wieder und Also finde ich nur interessant, dass sich das auch, glaube ich, gewandelt hat in den letzten 2 Jahren ein bisschen. Ja. Aber es ist kein Facebook, Instagram und Co.
Ich finde, man muss halt, wie du auch gesagt hast, Celine, unterscheiden, ist das jetzt eine kritische Meinung, die man auf jeden Fall aushalten muss oder vielleicht dann auch durch einen Dialog irgendwie auch nochmal eine andere Sichtweise bekommt. Oder ist das wirklich Beleidigung, dann kann man da ja nochmal anders reagieren. Aber ich finde grundsätzlich auch, LinkedIn ist noch das humanste Netzwerk auf jeden Fall, nicht vergleichbar mit Kommentaren, die man jetzt auf Twitter oder Facebook erwarten würde. Und ich hatte jetzt das Schlimmste eigentlich auch nur unter dem Post, den ich letztens gemacht hatte zu Angela Merkel. Natürlich, Politik polarisiert sowieso immer und da war ich aber auch tatsächlich geschockt, was Leute da mit ihrem Klarnamen so reinschreiben und auch kritische Meinungen.
Ging darüber hinaus, oder?
Das war schon, ging darüber hinaus. Aber ich glaube, wir schweifen ab, Karim.
Macht auch mal Spaß. Also mal so zu quatschen, ist auch mal was Schönes. Nee, aber,
ja. Wir haben noch ein paar Fragen an dich, Celine. Ich übergebe mal an dich, Karim.
Ja, gerne. Also jetzt mal vielleicht für die Leute, die immer wieder hier hören, LinkedIn. Ich meine, wir alle können bestimmt ein paar Tipps geben, aber hast du vielleicht mal für die Zuhörerinnen ein paar Tipps für den LinkedIn-Algorithmus? Du hast ja gesagt, zum Beispiel Videos würdest du auch mal einsetzen. Ich habe früher gehört, dass die Videos, sag ich mal, mehr gedownrated werden. Aber vielleicht hast du ein paar Tipps für den Algorithmus bei LinkedIn.
Was das ist ja schon eine ganz konkrete Frage. Ne? Ja. Das ist ja gar kein grundsätzlicher Tipp, sondern du willst jetzt echt von mir wissen, so das Geheimnis. also erstmal, der verändert sich ständig. Ne? Das ist ein, wie alle Algorithmen sind, ist der dynamisch. Das bedeutet, der lernt dazu. Der wird natürlich entsprechend auch in bestimmte Richtungen weiterentwickelt. Und insofern kann man nie sagen, jetzt gerade funktioniert das nicht. Und dann hört jetzt jemand in einem halben Jahr diesen Podcast und sagt dann so, oh, dann mache ich das jetzt nicht. Vielleicht hat sich das bis dahin schon immer geändert, schon wieder geändert. Also das mal grundsätzlich als Disclaimer. Und ja, du hast recht, es gibt Sachen, die funktionieren besser und schlechter. Also aktuell würde ich sagen, sind so Fotos tatsächlich super, funktionieren super. Es funktionieren auch nur Texte teilweise super, also nur einen Text zu posten. Was nicht so gut funktioniert gerade, ist tatsächlich ein Artikel oder ein Video. Ne, das werdet ihr ja wahrscheinlich auch, auch merken, dass die irgendwie weniger Reichweiten bekommen. Oder zumindest, was ich sehe, ist, dass das Verhältnis anders ist auch. Ne? Also wenn ich ein Foto poste mit einem Text, dann schwappt das aus meinem Netzwerk heraus. Bedeutet, das bekommt zum Beispiel 150.000 Ansichten, während es nur, in Anführungszeichen, 500 Likes bekommt. Und dann gibt es ein Video, was ich poste, das kriegt auch 500, oder das kriegt, sagen wir mal, 800 Likes oder 1000 Likes, und dafür hat das aber nur 50.000 oder 60.000 Views. Und das finde ich so interessant, dass bei Videos sogar das Engagement, wenn man das eben gegenrechnet, also das Verhältnis von Ansichten zu Likes oder zu Kommentaren, ist da halt eigentlich viel besser, weil es viel mehr Leute wirklich interagieren. Und bei den Fotos erreicht das Tausende, Zehntausende von Menschen, aber weniger im Verhältnis liken das und weniger kommentieren das. Also das finde ich grundsätzlich spannend. Das beobachte ich eben bei solchen Formaten, dass das Foto sehr viel mehr Leute erreicht und weniger Engagement kriegt als Video. Das vielleicht mal so als ein Insight. Und ja, also was kann man sonst sagen? Also es gibt halt so Dinge wie zum Beispiel, dass er jetzt, das ist aber auch schon ein bisschen länger der Fall, dass LinkedIn zum Beispiel die Verweildauer bewertet, bedeutet, wenn eine Person lange auf dein Posting guckt in seinem Newsfeed, aber keine Reaktion vornimmt, also kein Like da lässt und kein Kommentar da lässt, aber 5 Minuten lang auf dein Posting starrt, dann wertet LinkedIn das grundsätzlich als ein positives Signal. Und spielt dein Posting im Algorithmus weiterhin aus. Also weiterhin wird das Leuten angezeigt.
Also wie bei Spotify, warum ist das damals, so? Das auf Bitte? Dauerschleife quasi läuft. Also das heißt, man macht das Posting auf, lässt den Bildschirm einfach offen und bleibt auf dem Posting 2 Stunden lang.
Ja, keine Ahnung. Genau. Das ist natürlich solche Ausreißer gibt es natürlich auf jeder Plattform. Aber so grundsätzlich grundsätzlich gibt es eben diese Verweildauer, die da auch positiv bewertet wird im Algorithmus. Und warum ist das so? Das ist so, weil 90% aller LinkedIn-User passiv LinkedIn nutzen. Bedeutet, das sind Menschen, die gucken sich an, was wir drei hier machen und ganz viele andere, aber machen selber nichts. Das sind also stille Beobachter. Und weil das so viele sind und LinkedIn sich gedacht hat, so, ey, wir wollen jetzt aber hier Steffi und Karim und Celine dafür belohnen, dass sie so geilen Content machen, auch wenn Leute sich nicht trauen zu kommentieren oder zu liken, sollen die trotzdem dafür belohnt werden. Deswegen wird dieser Verweildauer im LinkedIn-Algorithmus zum Beispiel auch berücksichtigt. Das sind so kleine Sachen, ja, was bedeutet das jetzt in Konsequenz? Man muss sich ja dann immer fragen, gut, wenn der LinkedIn-Algorithmus so funktioniert, was heißt das jetzt für mein Posting? Bedeutet zum Beispiel, wenn du das Posting so konzipierst, nehmen wir jetzt zum Beispiel mal so einen PDF-Slider, also so eine Slideshow, hast du vielleicht mal auf LinkedIn gesehen, das sind so Grafiken, wo man immer eins weiterklicken kann und wie so eine Galerie sich angucken kann. Das sind letztendlich nichts anderes als PDFs, die hochgeladen wurden, PDF-Dateien. Und wenn du zum Beispiel sowas machst, dann macht es natürlich Sinn, einen PDF-Slider zu kreieren, der viele Slides hat, weil dann die Leute lange brauchen, um den durchzulesen, und der trotzdem so interessant ist, dass die den bis zu Ende durchklicken. So, kann jetzt mal jeder als Aufgabe mitnehmen, sich zu überlegen, wie könnte denn also so ein PDF-Slider aussehen? Oder, Frage an euch beide, haben wir die Möglichkeit, sowas in den Kommentaren in den Shownotes zu verlinken?
Ja.
Würde ich euch mal einen schicken von mir, der nämlich extra so konzipiert ist, dass die Verweildauer möglichst lang ist, weil man eben lange braucht, um den durchzuklicken. Kann ich gerne machen.
Ja, schick mal rüber.
Das machen wir. Ja, nice. Dann haben wir doch da ein ganz konkretes Beispiel. Genau, und solche Sachen gucken wir uns halt an. Ne? Wie tickt der Algorithmus? Wie kann man sich das zunutze machen? Was heißt das dann für die Konzeption der Postings in Konsequenz? Da gibt es 1000 Kleinigkeiten so, aber am Ende, hey, mach einfach, konzentriere dich auf den Content, mach ein geiles Posting, und dann ist auch völlig egal, wie der Algorithmus funktioniert, weil dann wird sich dieses Posting schon gegen andere durchsetzen.
Das glaube ich auch. Ich glaube auch einfach, Timing ist auch nochmal so ein Faktor, aber das würde jetzt auch quasi nochmal zu weit gehen. Ich finde das ja spannend, ne? Wir geben jetzt ja quasi den Leuten ein paar Tipps, ne? Aber es gibt ja immer noch die Leute, die sagen, ich habe keine Zeit, um auf Social Media zu posten, und müsste ich dafür jemanden abstellen, vielleicht weil ich auch auf C-Level bin oder Geschäftsführer oder sowas. Also was würdest du diesen Leuten sagen? Also ist das okay oder muss man heutzutage kommunizieren? Wie siehst du das?
Ich finde, jeder muss kommunizieren und wenn du keine Zeit dafür hast, es selber zu machen, dann stell jemanden ab. Ja, 100%. Und auch Frank Thelen schreibt nicht jedes Posting selber, sondern die haben halt Leute, die das betreuen. Das heißt ja nicht, dass nicht der Impuls trotzdem von ihnen kommt. Ne? Die, keine Ahnung, briefen dann halt irgendwie einen Kommunikationsmanager oder so und sagen, hey, hey, pass auf, das und das habe ich im Kopf, per Sprachnachricht, was auch immer, kannst du das bitte so und so formulieren und dann nehmen die das nochmal ab und segnen das ab und dann wird das so gepostet. Und ich finde das völlig okay, weil bevor die Leute keine Zeit haben und das in Konsequenz heißt, dass wir gar nichts über Tim Höttges und Frank Thelen erfahren, finde ich besser, dass die ein Kommunikationsteam haben, die ihre Gedanken in Worte und Bilder fassen und das Ganze umsetzen. Insofern würde ich sagen, C-Level, holt euch Support, holt euch eine Company wie uns, die professionelles Ghostwriting für LinkedIn machen und das für euch übernehmen. Und an alle anderen, die jetzt nicht das Budget haben und nicht auch die den Need haben, das in so einer hohen Frequenz zu realisieren, sondern sagen so, hey, 1 bis 2 Postings so die Woche will ich machen, ich will sichtbar werden, ich will mich als Experte positionieren für mein Thema, ich möchte das selber gestalten und das sind etliche auch, die bei uns natürlich Trainings machen. Bei denen würde ich sagen, ne, hol dir halt Hilfe, lern das einmal professionell und setz das dann selber um. Und ich denke dann mit so 2 bis 3 Stunden die Woche kannst du da einfach auch auf jeden Fall einen Account sehr gut pflegen. Was sagt ihr, 2 bis 3 Stunden die Woche, damit schafft man doch bestimmt, ja, ich sag mal, 1 bis 2 Postings und halt Community Management, oder? Wie seht ihr das?
Locker. Also eben. Also es kommt drauf an, ja, aber also mit Community Management kommt es natürlich auf die Viralität an, aber Postings locker, also.
Genau, und deswegen würde ich sagen, hey, es ist für jeden wichtig und wenn du es dir selber aufbauen willst, und ich meine, so machen wir es alle, ne, wir drei haben alle, stecken alle selber unsere Zeit da rein und haben das, wissen einfach, was für ein Wert dahinter steckt, auch in der Community und in Followern. Und ich würde sagen, das steht längst nicht im Verhältnis zu den 3 Stunden pro Woche, die man aufwendet, um das aufzubauen.
Das finde ich auch nochmal total wichtig. Man macht das ja nicht zum Selbstzweck oder weil man Bock jetzt nur an diesem Schreiben als solches hat, sondern weil man wirklich damit sich ein großes Netzwerk aufbauen kann, wo Geschäftskontakte tatsächlich entstehen. Exakt. Und das ist ja das Wichtige, warum man das eigentlich machen sollte. Ne? Das sollte jedem bewusst sein. Dann auch nochmal weg von dieser Selbstdarstellung, diesem Vorwurf hin. Ne?
Ja, sag mal, was ist denn euer Ziel so auf LinkedIn? Weshalb macht ihr das? Also sowohl auf qualitative Goals als auch vielleicht quantitative. Was verfolgt ihr da?
Also ich muss erst mal sagen, wenn ich darüber nachdenke, wie ich vor einigen Jahren begonnen habe, war es einfach so, ich wollte eine Plattform für mich finden, wo ich über mich als Person was zeige, aber auch meinen Stolz über die Arbeit ausdrücke und über Themen, die mich sonst so beschäftigen, die einen Business-Bezug haben. Das war für mich so der Kern, ne? Und dann habe ich für mich Themen etabliert quasi, die ich gut finde, genau wie ihr auch. Und darüber schreibe ich halt jetzt immer wieder. Das sind Telekom-Themen, Personal-Branding-Themen, aber auch so, keine Ahnung, Leadership oder Diversity oder was auch immer. Ne? Und Social Media natürlich. Und dann finde ich es aber wichtig, also was ich da erreichen will, natürlich möchte ich da wachsen und auch bekannt sein, einfach damit ich für diese Themen wahrgenommen werde. Aber vor allem möchte ich da einen Spaß weiter haben, weil ich muss sagen, ich habe Phasen bei LinkedIn auch gehabt, wo ich weniger Spaß hatte, Phasen, wo ich mehr Spaß hatte. Und am Ende des Tages will ich es machen, weil ich es machen will und nicht, weil ich es machen muss. Mhm. Das finde ich ganz wichtig.
Ich habe ja damals angefangen mit einem Foodblog und bin so quasi in Social Media so reingekommen. Ne? Und habe dann auch eine Community gehabt von 140.000 Followern und so weiter. Und immer, wenn ich ein Rezept gepostet habe, kam dann irgendwo das Feedback, cool, ich habe das nachgekocht, hat total lecker geschmeckt und so. Und das hat bei mir so einen Spaß ausgelöst an diesem Teilen von meiner Leidenschaft, dass ich das dann irgendwann im Beruf halt auch gemacht habe, weil ich gesehen habe, so hey, wenn ich über Social Media, was meine große Leidenschaft ist, schreibe, melden sich da Leute, die die Leidenschaft teilen. Und davon kann ich einfach total profitieren, weil ich immer wieder neue Gedankenanstöße bekomme, die ich auch in meine tägliche Arbeit einfließen lasse. Und das ist so die Motivation, warum ich das mache. Natürlich möchte ich da auch wachsen, um noch größeres Netzwerk aufzubauen, um weiterhin Kontakte zu bekommen, Impulse.
Aber da fällt mir doch direkt was ein, Steffi. Also wir hatten noch vor ein paar Wochen dieses Beispiel, wo wir, das war jetzt so eine Mischung aus Arbeitscontent, sage ich mal, und so ein bisschen Personencontent, ne? Da haben wir was, da hast du, glaube ich, was über Twitch geschrieben, Steffi, ne? Ja. Und ich finde es da ganz spannend. Es gibt verschiedene Facetten neben diesen Likes, Reichweiten und so weiter. Du hast doch dann zum Beispiel mehrere, sag, was war das nochmal? Da waren 3 verschiedene Komponenten drin.
Also ich habe ja über Twitch geschrieben und Twitch ist, sage ich mal, noch ein Nischenthema auf LinkedIn. Nicht viele Companies sind da schon vertreten und so weiter, aber ich wollte trotzdem unsere Learnings so teilen. Und das war jetzt ein Beitrag, der jetzt ja durchschnittlich bei mir performt hat, ne, in Form von Likes und so. Aber da waren Kommentare dabei, von Twitch selber haben da 2, 3 Leute kommentiert, die haben mir nachher nochmal persönlich geschrieben, sich bedankt für den Post, mit denen sind wir jetzt in regelmäßigem Kontakt auch weiterhin. Jemand hat eingeladen zu einem Podcast, um da nochmal näher über diese Twitch-Sache zu erzählen und weiß ich nicht, eine Kooperationsanfrage für einen gemeinsamen Stream hatten wir auch bekommen. Also ja, man darf sich auch nicht von so Zahlen, finde ich, blenden lassen. Ich das ist halt so das Wichtige. Ne? So, wir sagen ja immer schön, meaningful interactions sind.
Das ist nicht nur Quantität, das sind qualitative Sachen, die einen Mehrwert bringen für den Arbeitsalltag und für einen selber. Und das ist doch das, wo du langfristig eigentlich sogar mehr draus schlägst, als nur von den reinen Zahlen. Weil wenn man ehrlich ist, gucken die Leute nicht wieder 10 Monate später, was hat ein Celine oder was hat Steffi oder was hat Karim für Zahlen bei dem Posting. Aber das machen wenige Leute. Ne? So, das macht man auch mal, wenn man Kooperationen mit Leuten macht, die gucken sich sowas an. Aber für die normale Community, die jede Woche bespielt wird, die guckt jetzt nicht immer jedes Mal, was hat die denn für Zahlen insgesamt gehabt. Die will einfach den Inhalt haben, das hast du gesetzt, du hast einen Dialog geschaffen und du hast vielleicht weitere Beziehungen aufgebaut. Und das finde ich echt, das geht bei LinkedIn 1A, 1 plus mit Sternchen, würde man sagen, bei Twitch.
Ja, total. Oh Mann, ja, ich könnte jetzt auch ins Schwärmen kommen, aber letztendlich habt ihr alles gesagt, was ich einfach nur so zu 100% unterstreichen kann. Das geht mir echt exakt genauso.
Cool. Ja, ich ein Beispiel hätte ich noch für einen Post von dir von letztens. Da hast du, glaube ich, ich glaube, das war, Steffi, was war es, war am Flughafen, glaube ich, ne, wo du gesagt hast, dass du Elon Musk triffst. Was ist das? Ich glaube, das war
April-Scherz.
Genau, das war das, ne? Ja. Und da warst du ja, sag ich mal, vermeintlich auf dem Weg zum Interview mit Elon Musk. Und da haben ja auch einige Leute negativ geschrieben, dass sie es das nicht okay fanden. Einige haben es geglaubt, einige fanden es cool als April-Scherz. Ich sag mal so, warum machst du das und was lernst du daraus? Warum machst, also was ist so quasi die Motivation dahinter? Weil ich finde es sehr spannend, ehrlich gesagt, aus kommunikativer Sicht, dass man das macht. Aber du hast ja wahrscheinlich gesagt, verschiedene Reaktionen gehabt. Also vielleicht kannst du mal deine Gedanken dazu nochmal.
Also vielleicht kurz zu der Entstehung. Ich bin wirklich, ich habe solche Themen immer für unsere Kunden, habe ich das irgendwie im Kopf, für mich selber weniger. Also da so, ne, eigentlich weiß man, 1. April kommt jedes Jahr immer um genau diese Zeit und man könnte sich ja lange davor überlegen, was man da für einen Gag bringt. Und ich bin tatsächlich morgens aufgewacht und ich war mit Freddy, also meinem Content Manager unterwegs und wir haben dann morgens das Posting von Frank Thelen gesehen und der hatte irgendwie so einen April-Scherz rausgehauen und wir fanden das irgendwie sauwitzig und haben dann den ganzen Tag so, was könnten wir machen, was könnten machen. Und dann ist uns das irgendwie eingefallen und dann haben wir wirklich noch so hin und her überlegt, oh, ist das zu krass, so komm, wieder, ne, fühlen wir die Leute nicht irgendwie vor, indem wir die auch so ein bisschen verarschen. Dann hat er so gesagt, komm, lass uns das machen, das ist doch am Ende lustig, so was ist da schon dabei, Mann, es ist 1. April, da darf man das und man darf sich auch nicht zu ernst nehmen, so jetzt lass uns das machen. Und ich hatte die ganze Zeit wirklich so ein semi-gutes Gefühl dabei und dann haben wir es halt rausgekickt und dann ist genau das passiert. Und manche, also erstmal extrem viel Reactions, extrem viel Traffic und ich war wirklich so die ganze Zeit so, ich habe alle, jede 30 Minuten Freddy angerufen und ich so, Freddy, ich habe so Bauchschmerzen, wir müssen es jetzt aufklären, wenn das jetzt klären, das geht nicht. Es geht komplett durch die Decke. So, das sollte verboten werden. Und er dann so, nein, Mann, da muss jetzt durch, wir müssen jetzt durchziehen, das ist doch voll lustig und so. Und dann haben wir es ja auch den nächsten Morgen wirklich, ich war schon um 6.30 Uhr oder so wach, so völlig nicht meine Zeit, komplett aufgekratzt, saß ich senkrecht im Bett, weil ich so, oh mein Gott, ich will jetzt meine Community endlich aufklären, weil ich die natürlich nicht hinters Licht führen will, so, sondern ich will ja ehrlich zu euch allen sein. So. Dann war ich froh, als ich endlich auflösen konnte. Und dann war mir natürlich klar, dass der ein oder anderes uncool findet. Aber ja, Freddy hat am Ende recht, insofern, als dass er sagt, so, ey, das ist immer noch Social Media. Es geht auch um Reichweiten und um Leute auf Themen aufmerksam zu machen. Und man darf sich da auch einfach mal einen Witz erlauben. So am Ende, so, come on, es ist ein April-Scherz. So, ja, mein Gott, dann bist du halt drauf reingefallen. So what? Ist es jetzt schlimm? Nein. Wirst du jetzt 3 Tage lang darüber trauern, dass du auf meinen Witz reingefallen bist? Nein. Also so, was ist schon dabei? So, ist halt ein Joke gewesen. So, come on. Also lasst uns mal alle nicht zu ernst nehmen. Ist immer noch Social Media. So, soll er auch irgendwie Fun machen und auch einen Unterhaltungswert haben. So informativ LinkedIn auch ist, es soll ja auch irgendwie einen Unterhaltungswert haben. So, wir konsumieren das alle, wenn wir auf dem Weg sind, wenn wir im Bus sitzen, wenn wir auf dem Sofa sitzen. Also ist es auch irgendeine Art von Unterhaltung. Und in diesem Sinne würde ich sagen, würde ich es nochmal machen. Also passt auf den 1. April auf, ihr Lieben.
Da können die Leute, die jetzt zuhören, sich direkt schon mal Gedanken auch machen, was sie dann nächstes Jahr posten wollen. Aber ich würde auch sagen, so, ey, einmal im Jahr, gerade an diesem Tag, wird wohl ein Spaß drin sein. Und die Leute, die dir länger folgen, wissen ja auch, die kennen dich und wissen auch, dass du an sich glaubwürdig bist und jetzt nicht hier ständig die Leute verarschst.
Leute, ich will euch eine Sache mal sagen. Ich bin ja großer Fußballfan, ne? Und vor vielen Jahren, ich glaube, das muss vor 10, 15 Jahren gewesen sein, habe ich vergessen, dass April war, der 1. April. Und da haben sie gesagt, dass David Beckham damals zu Bayern München wechselt. Und ich dachte so, hä, wirklich? Und irgendwann bin ich sogar darauf reingefallen als Sport 1, nämlich diesen April-Scherz.
Ja.
Und das war schon sehr lange her und das war auch, seitdem bin ich immer 1. April, weiß ich direkt, nee, heute bei allem aufpassen, was es gibt. Also das vergesse ich nie. Und wahrscheinlich geht es so einigen Leuten jetzt auch mit deinem Elon Musk Post so.
100% und mir ging es auch an dem Tag so, ich bin auf viele 1. April-Chats reingefallen.
Ja. Oh Mann. Ja, Celine, aus deinem Erfolg auf LinkedIn und daraus, dass Menschen immer mehr von dir über Personal Branding lernen wollen, ist ja dann auch The People Branding Company entstanden, ne? Erzähl doch mal, was es mit der Firma auf sich hat. Du hast eben schon ein bisschen angeteasert, dass ihr Leute coacht. Was steckt dahinter?
Genau. Letztendlich ist es so die Anlaufstelle und Plattform, wenn du Personal Branding oder Corporate Influencing im Business-Bereich betreiben möchtest. Also bedeutet, wir fokussieren uns eben ganz explizit auf die Plattform LinkedIn und haben auch in dem Bereich unsere Expertise aufgebaut. Und das heißt Personal Branding natürlich für die, die jetzt sofort durchstarten wollen. Dafür haben wir ein Online-Produkt. Das ist eine 360-Grad virtuelle Welt mit verschiedenen Trainingsräumen, mit Live-Sessions, mit Masterclasses, wo man letztendlich alles lernt, was ich gelernt habe in den letzten 3 Jahren. Also ich habe wirklich in dieses Training alles reingepackt, was ihr wissen müsst, um auf LinkedIn durchzustarten, mit vielen Arbeitsblättern, Insider-Sheets und da kann man sich Stück für Stück durcharbeiten und so mit einem Einsatz von, ich sag so eine Stunde, 2 Stunden die Woche kommt man da in 2 bis 3 Monaten sehr gut durch und ist dann auch hyper motiviert, zumindest sind das alle, die das gemacht haben, um dann da wirklich Vollgas zu geben auf der Plattform und dann auch alles zu wissen. Das ist unser B2C-Produkt, also für alle, die jetzt sofort durchstarten möchten und für die, die als Unternehmen sagen, hey, wir wollen Leads generieren über LinkedIn, wir möchten unsere Mitarbeiter als Markenbotschafter positionieren, so wie ihr beide Markenbotschafter seid für die Telekom. Da haben wir ein Trainingsprogramm ausgearbeitet, wo wir eben Teams coachen und haben da ganz viele renommierte Companies, die wir trainieren, unter anderem zum Beispiel Accenture und viele andere krasse, große Brands, die eben zu uns kommen und sagen, hey, könnt ihr uns da nicht supporten und wir möchten gerne mehr machen. Und das ist so unsere B2B-Schiene, wo wir uns natürlich immer freuen, solche Projekte aufzugleisen und halt eben auch mittlerweile auf sehr viel Erfahrung zurückgreifen können, was eben solche Programme auch angeht. Ne? Wie baust du intern auch so eine Community auf? Was brauchst du dafür alles? Buy-in vom Management und was brauchst du an Trainings, um die Leute zu enablen und was kann man machen, um die wertzuschätzen und zu unterstützen, dass sie auch sagen, hey, ich will als Brand Ambassador da draußen aktiv werden. Das sind so die Programme, die wir eben für und mit Unternehmen zusammen aufbauen.
Ja, mega cool. Also alle, die jetzt hier zuhören und glauben, das ist was für mich, meldet euch bei Celine oder schaut mal auf ihrer Webseite vorbei. Da werdet ihr auf jeden Fall was vom Profi lernen können. Celine, war es denn immer schon so dein Traum, Gründerin zu werden und dich selbstständig zu machen oder wolltest du eigentlich in eine Company auch reingehen?
Also ich sag mal so, langfristig war das auf jeden Fall mein Wunsch, ein eigenes Unternehmen zu gründen. Aber so, ich wusste nicht, dass das so direkt nach dem Studium passieren wird. Es hat sich halt angeboten, ne? Und ich sage immer so, hey, nimm die Opportunities, wie sie kommen und lass dich drauf ein. Und das war halt einfach, das lag halt vor meiner Nase, daraus ein Business zu machen. Deswegen habe ich es getan und habe es noch keinen Tag bereut. Und ansonsten war eigentlich ursprünglich mein Plan, in die Unternehmensberatung zu gehen, weil das ist auch so eine Sache, finde ich, hat man eine extrem steile Lernkurve, extrem verschiedene Projekte, arbeitet mit vielen krass cleveren Menschen zusammen, wenn man sich so diese Strategieberatungen anschaut. Und das war also mein, ich sag mal, Plan A, der dann vom Thron gekickt wurde von dem Gründungsplan und den vorzuziehen und das irgendwie nicht erst mit 30, 40 zu machen, sondern einfach direkt. Und muss ich sagen, bin ich auch echt happy, dass ich das gemacht habe. Bis heute.
Ja. Sehr cool. Und Unternehmensberatung und das, was du jetzt machst, ist ja auch relativ ähnlich, würde ich mal sagen. Und gibt's dann auch so
beides serviceorientiert.
Ja, genau. Gibt's dann auch so Momente, wo du gedacht hast, oh, das wird mir jetzt alles doch zu viel, ich will das doch lieber aufhören?
Ja, jeden zweiten Tag, um ehrlich zu sein. Also, ja, nee, total. Also mein Freund, der könnte euch Storys erzählen, Jesus Christ. Ich habe ihn gestern, lustigerweise hatten wir das Gespräch und da hat er gesagt, ich kann mir niemals vorstellen, zu gründen. Und dann ich so, ist es so schlimm, was du mitbekommst? Und er sagt immer so, ja, es klingt ganz furchtbar in seinen Augen. Ja, nee, natürlich, es gibt halt die Downsides. Ne? Es ist einfach eine Riesenmenge Verantwortung, vor allen Dingen, wenn du das halt bootstrappst. Also ich habe ja kein Investment oder so bekommen, sondern ich habe das nach dem Studium mit 0 Euro von meinen Eltern selber aufgebaut und zahle halt jetzt Gehälter an mehrere Mitarbeiter so. Und das ist natürlich eine krasse Verantwortung auch. Mhm. Und ja, ich mache das gerne und sehe dieses Baby auch gerne wachsen, aber trotzdem gibt es ja Momente so des Zweifels und auch viele Entscheidungen sind natürlich irgendwie auch, ja, jede Entscheidung eigentlich, jede wichtige, die du triffst über jemanden Neuen, den du einstellst, wenn das dann nicht klappt, dann ist das irgendwie ein Risiko, in das du dich begibst, wo du dann ja irgendwie zeitweise vielleicht jemand ausfällt oder so und dann am Ende bist du halt als Gründer immer der, der reinspringt, ne? Du bist immer der, wenn irgendwas nicht läuft, wenn irgendwer ausfällt, wenn irgendwas ist, bin immer ich diejenige, die in letzter Instanz verantwortlich ist und da auch dann immer natürlich diese Verantwortung trage. Und in manchen Momenten tut das halt dann auch mal weh, ne? Wenn man irgendwie sich verabredet hat mit seinen Freunden und dann merkt, irgendwas funkt nicht, irgendwer ist krank, irgendwas ist, dann mache ich halt den Job fertig so. Und das heißt dann, dass ich halt auch mal an einem Donnerstagabend meine Verabredung cancel und bis 2 Uhr nachts irgendwas fertig mache, was jemand anders nicht hinbekommen hat. So, das ist halt dann in letzter Instanz meine Verantwortung und die trage ich an fast allen Tagen gerne und an manchen Tagen würde ich am liebsten meinen Laptop aus dem Fenster schmeißen und schreien, was für eine Scheiße, warum mache ich das eigentlich? Also es gibt sowohl als auch in meinem Leben, ja.
Kann ich gut verstehen und ein bisschen erkenne ich Karim und mich da auch drin wieder. Wir sind auch so Hustler, wir sind zwar nicht selbstständig, aber wir finden auch immer so noch on top, was wir noch machen können, weil wir einfach Bock darauf haben und dann ist es echt auch schwer loszulassen, ne? Und
Podcast, hier nochmal 36 Friends, hier nochmal Personal Branding Sessions, die wir auch geben und hier nochmal da. Also ich sag mal so, die Tage sind auch immer sehr lang.
Ja, ich sehe das ja und ich finde es echt krass. Also vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass ihr eben, ihr könntet euch auch einen ganz chilling Job machen, ne? Ja. Ihr könntet auch um 17 Uhr den Stift fallen lassen. Aber nein, Karim und Stefanie haben sich überlegt, sie machen den krassen Hustler-Modus. Also ich habe da echt großen Respekt vor. Und ich glaube auch am Ende seid ihr Menschen, die Unternehmen krass voranbringen, weil ihr im Prinzip auch wie Unternehmer seid in diesem Unternehmen. Und ich glaube, genau solche Menschen braucht man halt. Also so, das sind so Leute, nach denen ich händeringend suche, weil das bringt eine Company voran und jemand, der sich auch so mit Leidenschaft darin wiederfindet, dass er das so wie sein eigenes Business sieht. Und wenn man die nicht hat, dann bleibt man halt stehen. So. Und ich glaube, genau das Problem haben ja auch viele Konzerne, ne? Dass sie einfach zu viele von der anderen Sorte haben. Insofern, congrats, dass ihr da einfach so Vollgas gibt. Finde ich mega.
Danke, echt. Ich liebe Innovation. Und ich glaube, das ist auch nochmal so ein Part, der dazu beiträgt. Und du auch, Steffi. Ne?
Aber apropos stehen bleiben, Celine, was sind so deine Next Steps jetzt? Hast du schon irgendwie dir was vorgenommen für die nächsten Monate oder Jahre sogar?
also in den nächsten, sagen wir mal, 2 bis 3 Jahren, das ist meine Ambition, möchte ich dieses Unternehmen wirklich zu der Plattform und Anlaufstelle für Personal Branding und Corporate Influencing machen. Also so, dass niemand mehr im deutschen Markt irgendwie einen Weg an uns vorbeifindet und wir halt irgendwie ein Team sind aus 20, 30 Leuten und halt einfach eine Company, die einfach richtig cool ist und richtig coole junge Leute verbindet, die alle mit Leidenschaft diese Themen vorantreiben. Und das ist so für mich persönlich mein Goal. Und ja, das ist, wenn ich das schaffe, dann würde ich so in 3 Jahren zurückgucken und so denken, boah, geil, richtig geil. Okay. Ja.
Da werden wir uns wahrscheinlich noch häufiger über den Weg laufen, was das Thema Personal Branding und Corporate Influencing betrifft. Aber das übrigens finde ich auch cool, weil, guck mal, also wir bieten jetzt ja auch zum Beispiel dazu Sessions regelmäßig an und so und sind ja auch selber als Corporate Influencer aktiv und so. Und ich finde es aber einfach spannend. Ich meine, andere könnten jetzt sagen, hey, das ist doch irgendwie so eine Konkurrenzsituation oder sowas. Ich finde das überhaupt gar nicht so. Ich finde das cool, dass man einfach gut miteinander ist und voneinander lernt, aber auch sich gegenseitig unterstützt. Ne? Und das merken wir bei 36 Friends auch. Also mir ist das egal, ob das 5 andere Leute auch machen. Hauptsache jeder hat so seinen Stil und macht sein Ding so. Ne? Und ich glaube am Ende des Tages, ich wäre nie selber gewachsen, wenn ich nicht irgendwie mit anderen Leuten was zusammen gemacht hätte. So.
Ja, total, 100%. Also finde ich auch richtig cool, und muss ich auch echt sagen, diese Plattform ist echt, ja, super wertvoll, wenn man da schon so ein, ja, sehr tief drinsteckt in diesen Themen und einfach auch mal mit Experten auf Augenhöhe sprechen möchte, ne? So, ich tausche mich mit so vielen Leuten zu LinkedIn aus und mache so viel Coachings, aber oftmals, ja, sind das da Leute, die natürlich auch von meinem Wissen irgendwie lernen, aber mit euch in dieser Runde hat man auch eine Möglichkeit, sich als schon bestehender und etablierter Experte einfach mal mit anderen auszutauschen, die ja auf dem gleichen Level unterwegs sind und einfach da nochmal, ja, ganz neue Inhalte zu bekommen. Also das ist für mich zum Beispiel so extrem der Mehrwert in dieser Gruppe auch.
Ja, also das wollte ich mich auch nochmal fragen, warum du dich damals, sag ich mal, auch gemeldet hattest und dabei sein wolltest, weil du halt auch diesen branchenübergreifenden Austausch gut findest wahrscheinlich dann, ne?
Ja, total, genau. Und da auch nochmal in andere Plattformen reinzugucken, ne? Also zum Beispiel, dass wir mit Neil, Adil und Co. da einfach auch Leute dabei haben, die TikTok zu pushen. Bin immerhin bei 22.000 Followern, was natürlich auf TikTok echt ein Joke ist, aber ja, taste mich da voran und finde die Plattform einfach extrem geil. Und ja, da zum Beispiel, ne, lerne ich extrem viel von den beiden, einfach an Dingen, die ich einfach nicht weiß über TikTok. Und das ist extrem cool, ja.
Cool. Ja, sehr schön. Also ich würde sagen, wir kommen jetzt zum Ende des Podcasts. Also wir sind doch ein bisschen drüber, als wir uns vorgenommen hatten, aber
Ja.
ich finde, der
Ja.
Redefluss war einfach super da. Wir haben jetzt nochmal echt ein paar coole Themen besprochen. Also Fazit für alle da draußen. Wenn ihr LinkedIn noch nicht habt, A, LinkedIn anlegen, eigene Themen identifizieren, Celine ansprechen oder uns und dann nochmal auch ein paar Tipps einholen. Aber es geht auf jeden Fall, wenn man eine Leidenschaft dafür hat und wenn man kommunizieren möchte, würde ich sagen. Sonst abonniert gerne unseren Podcast, damit ihr nichts mehr verpasst.
Und falls ihr auch mal eine Wildcard für unseren nächsten Roundtable haben wollt, der findet am 12. Oktober statt, meine ich, ne? Ja, Karim nickt. Dann meldet euch gerne. Und an dieser Stelle jetzt einfach nochmal ganz vielen Dank für die Insights, Celine. War mega spannend. Du hast echt gute Tipps gegeben, auch für die Leute, die jetzt anfangen wollen. Und von dir kann man auf jeden Fall lernen. Also folgt alle Celine auf ihren LinkedIn-Kanal.
Instagram.
Instagram.
TikTok haben wir gelernt.
TikTok
Genau.
vor allem.
Sehr
Ja,
wichtig.
danke euch beiden. Es hat total Spaß gemacht.
Vielen, vielen Dank.
Cool, Dankeschön. Dann schaltet nächstes Mal wieder ein und wir freuen uns. Bis dann.
Bis dann.
Tschüssi.
Ciao.
Ciao.